16. Kapitel. Eine schlecht geladene Fuhre. Jerusalem lädt Quirinius ein. Er und die kleine Miriam. In der vierten Nachtwache stehen am Tempeltor zwei Wächter. Akkubo murrt. Bei uns geht's lustig zu. Unsere Priester kommen samt den Weibern früh nach Haus. Mir gefällt der Römerrummel nicht. Wer weiß? Talimun sagt grob. Du Stänkerer! Am blauen Himmel siehst du Wolken, und wenn Sterne funkeln, ist es bei dir finstere Nacht. Abwarten! Akubo fasst die Lanze fester an. Schön, warten wir es ab. Gelangweilt geht Talimon auf und ab. Eines ist gewiss, setzt er hinzu, seit dem Besatzungswechsel sieht es besser aus, halten unsere Hohen, die es merken, um was es geht, mit dem Tribun Cornelius Freundschaft. Wobei das Volk verraten wird, um selbst im Heilenest zu sitzen, ruft Akubo bös dazwischen. Nein, wehrt Talimon heftig ab. Das Nest wird sich als groß genug erweisen, in dem das ganze Volk drin Schutz und Hilfe haben kann. Ah, er lauscht. Hufgetrampel, es kommt ein kleiner Trupp. Da hast du es, Tag und Nacht Bewachung, wenn es ginge, würde man uns noch das Innere nach außen kehren, stößt Akubo aus. Mitunter auch ganz gut, spöttelt Talimun. Wünschen tu ich's keinem, sage aber auch wie du, abwarten. In die Tempelgasse, auf der einige Hebräer näher kommen, die man als die Stadtväter Fürst Aitop, Hilkior und den Wissenschaftler Galal erkennt, biegt jetzt eine Rotte Legionäre ein, von Phenitrius befehligt. Am Tore angelangt, heißt der Hauptmann die Soldaten draußen warten. Er geht mit den Israelen in den Tempelhof, wo selbst trotz kurzer Nachtruhe die Priester schon beschäftigt sind, einen großen Karren zu beladen. Nach der Begrüßung deutet Phenitrius, der mehr Routine hat, grinsend auf den Wagen. Bei der nächsten Kehre fällt er um. Ataya, der selber mitgeholfen hatte, stimmt in das ausbrechende Gelächter ein und sagt: Es ist ein Unterschied, lieber Hauptmann, ob man, wie du, durch Jahr und Tag mit einem Heer marschiert oder, so wie ich, einem Tempel dient. Darf ich deine Hilfe haben? Gern. Phenitrius verschluckt, dass er mit der schiefen Karre niemals abgefahren wäre. Er ruft zwei Legionäre. Und im Nu ist alles ab und wieder aufgeladen. Nun ist sogar noch Platz für eure Priester, dass sie nicht den weiten Weg zu gehen brauchen. Wir sind ja beritten. Der hohe Ratpriester Eliphel und der Unterpriester Merelot treten reisefertig in den Hof. Drei Joch zugfeste Rinder werden eben angespannt. Mit vielen Segenswünschen überhäuft, zieht die kleine Karawane ab. Alle sehen grüßend nach, bis die nächste Gassenbiegung sie dem Blick entzieht. Die Freunde sammeln sich, um den schönen Abend bei Quirinius zu besprechen. Da meldet man Forestus. Sonderbar, man hat die Römer liebgewonnen. Allein außer dem Quirin und dem Tribun steht keiner ihnen derart nahe wie der Hauptmann. Er wird mit einem Becher Wein begrüßt. Den schlage ich nicht ab. Ich ziehe Wein dem Wasser vor, und der hiesige schmeckt gut. Forestus greift danach und kippt den Becher hinter. Zacharias warnt. Du trinkst zu hitzig, das ist nicht gut. Erstens leidet der Geschmack, zweitens. Forestus wischt sich seinen Bart. Zweitens ist's gesünder, weiß ich. Nur erstens hatte ich gerade Durst. Dann sei dir verziehen. Was bringst du? Fragt Ataya. Die Perser sind gekommen. Ihre Namen, auch alles andere stimmt genau. Sie haben, was ich niemals sah, Muster mit. Auf der weiten, oft unbeschützten Reise wäre es nicht gut, kostbare Teppiche und dergleichen mitzuführen. Sie verkaufen ohne Geld, stellen dann die Karawane auf bis zur Wechselgrenze unter persischem Geleit. Dann würde man sich römischen Schutz erbitten. Der Quirin und der Tribun haben schon viel vorgekauft. Cornelius flüsterte mir zu, unser Simeon hat dennoch recht. Die Gesichter, verbindlich, undurchdringlich und alles andere bloß keine Händler. Der Quirin lässt fragen, ob Simeon gleich kommen möchte. Er hat seinen Abritt jetzt auf morgen früh verlegt, und es ließe sich ein Abend anberaumen, der vielleicht in eurem Stadthaus abzuhalten wäre. Hasabra sagt. Ist es dem ehrwürdigen Quirin genehm, bitte ich ihn und den edlen Tribun, meine Gäste zu sein. Du natürlich auch, und wen Quirinius mit ausersieht. Ich bitte nur, mir die Zahl der Gäste mitzuteilen, die ich vom Tribunat erwarten darf. Das steht schon fest, sagt Forestus. Alle Gestrigen kommen in Betracht. Höchstens fehlt der Bagagemeister, der hat ja wahrscheinlich die ganze Nacht zu tun. Der Oberste eilt heim. Simeon mit Forestus in das Tribunat. Als der Quirin Simeon begrüßt, fängt Cornelius, der die Perser scharf im Auge hat, undeutbare Blicke auf, die sie miteinander wechseln. Ah, er kommt dahinter. Aber dieser, Simeon einfach prächtig. Er grüßt huldvoll wie ein Herrscher. Die Händler schnellen hoch. Ihn nicht zu kennen, gab Simeon kund. Dem Gehabe nach sieht es gegenteilig aus. Quirinius schiebt seinen Arm in den des Simeon und sagt mit gespieltem Ernst. Wachen fingen diese Händler ab. Du bist weit gereist und kennst alle Länder. Ich ließ dich bitten, ihre Rollen einzusehen. Wohl ist mir das Persische geläufig. Allein die Händler kommen mir trotz Siegel, Unterschrift und fabelhafter Warenkenntnis nicht als solche vor. Wir sind wirklich welche, beteuert Chitinatz. Und? Der Quirin hält das Palaver auf. Du befindest dich auf römischem Gebiet. Wenn ich, der Quirin des Cäsars, rede, hast du still zu sein. Ich halte eure Absicht so gewiss für eine andere, wie gewiss euch dieser Mann durchschauen wird. Da, reicht er Simeon die Rollen hin. Deute mir, was die Fremden sind und was sie wollen. Die Perser sind betreten. Zu sagen, weshalb sie kamen, kann viel kosten, obwohl Augustus Friedens-Cäsar heißt. Seine Legionäre und Beamten besetzen viele Länder weit und breit. Die Sterne haben ihren Weisen längst enthüllt, dass der Römer viel erreichen wird, doch nicht die Hälfte des gesteckten Zieles. Und das Erlangte wird der Wind verwehen. Noch aber ist Augustus an der Macht, noch wird niemand neben ihm geduldet. Deshalb wollen sie erforschen, wo und wann der hohe König kommt. Simeon hält den Gedanken an. Eure Rollen stimmen so dem Siegel nach, gewiss. Der Schah kann euch jedwede Rolle schreiben, nicht wahr? Und die Weisen, die euch ausgesendet haben, brauchten nichts dafür zu zahlen, weil sie in eurem Lande angesehene Leute sind. Im Allgemeinen habt ihr recht getan, eure Ziele zu verbergen. Nun ihr jedoch an Ort und Stelle angekommen seid, nämlich an dem Ort, der für euch in Frage kommt, und bei den Leuten, die die rechte Auskunft wissen, könnt ihr eure Schleier lüften. Simeon meint die Absicht, denn die Turbanschleier durften sie nicht anbehalten. Er setzt hinzu: Der Ursprung jener Bilder, eurer Sternkundigen, ist in Jerusalem zu finden. Sie sind ein Eigentum des Tempels. Die zwei persischen Gesandten starren Simeon entgeistert an. Offensichtlich, auch für misstrauische Römeraugen, ist ihr Entsetzen echt. Mitra Bosnai, der Jüngere, stammelt: Unsere Weisen haben nicht gesagt, dass der König, den wir suchen sollen, anzutreffen sei. Sie nehmen an, er wird in 4 bis 7 Jahren kommen. Nun stoßen wir. Der Ältere, Schittinatz, fällt dem anderen ins Wort. Wir wollen über unseren Auftrag sprechen. Was ihr aber, hochvermögende Patrizier, bei uns kauftet, wird geliefert werden. Er verneigt sich vor Quirinius tief. Sobald wie möglich trifft die Handelskarawane ein. Wenn es geht, sind wir dabei, weil wir ja die Käufer kennen. Hoffen wir. Frage diesen König. Schittinatz neigt sich bis zum Boden. Er muss jener sein, von dem die Weisen sagten. Er brauche keine Sternenschau, um zu wissen, wes Geisteskind die Menschen sind, und er wüsste auch, was außerhalb der Welt geschieht. Das ist so bestimmt gesagt, dass den Römern der Gedanke kommt, es könne Simeon der gesuchte König sein. Allein, wessen Landes? Ein König außerhalb der Erde? Dessen Mund umspielt ein feines Lächeln. Daneben, um euch und meinen Freunden, er meint die Römer, jede Irrung abzunehmen, sei gesagt. Eure Weisen seien recht, weil sie an den einen Gott des Universums glauben, durch die Himmelsbilder überzeugt, die sie in eurem Schatzhaus fanden. Diese hat vor 56 Jahren ein Priester in Jerusalem gezeichnet und waren Tempeleigentum. Ich bin nicht der König, den ihr sucht. Er kommt in 7 Jahren. Ich bin sein vorausgesandter Fürst. Daher muss ich ausgestattet sein mit dem, was mich zu einem Herold macht, so auch die Überschau, weshalb es mir ein leichtes war, euch gestern anzumelden. Stimmt genau, trompetet Forestus vollen Tones. Ebenso, fährt Simeon wieder fort, brauche ich die Schale eures Wesens nicht erst aufzubrechen, um euren Kern herauszuheben. Ist's dir, mein Quirin Quirinius, recht? Dann besprechen wir das Ganze heute Abend, und die Tempelfreunde, die es ja zumeist betrifft, hören es gleich mit. Am Nachmittag komm ich mit Mutter Hanna und Klein Miriam für eine halbe Stunde her. Akzeptiert, sagt Quirinius, und zu den Persern, ihr seid unsere Gäste. Wie lange wollt ihr bleiben? Das hängt vom Gelingen ab, erwidert Chitinatz. Es sieht so aus, als ob wir rasch nach Hause könnten. Doch dich, Fürst des kommenden Königs, er verbeugt sich wieder, bitte ich in Demut, sei uns behilflich, denn wenn es einer kann, dann du allein. Euch hilft der Himmel, weil ihr ausgegangen seid, die Spur des Kommenden zu suchen. Und wenn gefunden, alsdann wolltet ihr dem Worte eurer Weisen folgen. Mitra Bosnais Augen glänzen hell. Wir sind im Wunderland des Unbekannten angelangt. Ich glaube, wenn ich ihn auch nicht gesehen habe. Echter Glaube. Leicht ist, im Schauen etwas anzunehmen, aber nur aus dem Gefühl, dazu gehört der gute Wille, an dem es leider vielmals fehlt. Ihr habt ihn mitgebracht, ihr werdet also seinen Segen ernten. Unvermittelt fragt er den Quirin, ist's dir recht, wenn ich dich ein Stück begleite? Der Römer wird vor Freude rot und muss wieder einmal seinen Simeon umarmen. Du weißt, wie schwer mir diese Trennung ist. Oder liegt da etwas vor, wo ich den Himmel nötig habe, weil die Welt, wie oft, versagt? Nicht eigentlich, wird er beruhigt. Merke dir, mein Freund, ein Verlauf, als ginge alles weltlich bestens zu, ist ein gnadenvolles Wunder, wie der Mensch es kaum begreift. Nun, ich wollte dir die Freude machen, zur Festigung deines Weges dient es außerdem. Gott sei gedankt, dem einen, dem ewigen Schöpfer der Unendlichkeit, wie du ihn erkennen lehrtest. Der Nachmittag bringt eine Freude. Miriam nennt ganz von sich aus den Quirin Vater Quirinius und Cornelius mein großer Bruder. Es kostet viel, Simeons Hinweis zu beachten, das Kind nicht mit Gaben zu betäuben. Als ein großer Korb voll Kuchen kommt, strahlen seine Augen wie 2 Sonnen. Es sagt, lieber Vater Quirinius, darf ich den Korb mit in den Tempel nehmen? Miriam, verweist Hanna, seit wann bettelst du? Oh nein, gute Frau, fällt Quirinius ihr ins Wort. Ich verstehe, dass du Miriam erziehen willst. Sie hat aber nur gefragt. Lass uns hören, was sie will, Also, Miriam, erhebt das Kind auf seine Knie. Das ist für dich zu viel. Für wen willst du es? Miriam tut schelmisch. Oh, für alle Kinder. Mutter Hanna sollte es verteilen und ich wollte sagen, das habe ich euch mitgebracht. Simeon muss sich bezähmen, um das Kind nicht mitzunehmen, wohin er gehen wird, wie er gekommen ist, Licht geprägt, ohne Weltgeburt und Erdentod. In Klammer 1. Mose 5, 24. Damit seine Pura keinen harten Schicksalsweg der Welt zu gehen braucht. Doch für ihren hohen Herrn zogen beide aus, die Fürstin der Barmherzigkeit als Mensch, der Fürst, um den Weg des Himmels zu bereiten, wie andere späterhin den Weg der Erde öffnen dürfen. Währenddessen spricht Quirinius: Mutter Hanna, Miriam macht deiner Erziehung alle Ehre. Hanna liebkost ihr Kind. Zwei Körbe lässt Quirinius in den Tempel tragen, den einen mit guten Früchten prall gefüllt. Leider ist noch vieles zu erledigen, damit am Abend ein paar Stunden übrig bleiben. Die Perser besichtigen Jerusalem. Schittinaz sieht sich öfter um und raunt. Mir kommt es allzu wundermäßig vor. Kaum angelangt, und wir sollen schon den Ort gefunden haben, den unsere Weisen aus dem Stern ersahen. Was mich überzeugt, sagt Mithrabosnai, ist das absolute Wissen dieses, ha, wie nennt man ihn, des Überirdischen. Er sieht so menschlich aus. Doch niemals ist mir auch nur annähernd ein Mensch mit seiner Art begegnet. Warten wir den Abend ab, sagt Schittinaz hastig. Die Bilder gebe ich nicht her. Wir haben uns verbürgt. Wenn der Tempel, wie man jenes Prachtgebäude nennt, Mithrabosnai zeigt hin, der Eigentümer ist, und ich bezweifle, dass wir das Gegenteil beweisen können, bleibt uns nichts anderes übrig. Er macht einen Gedankensprung. Die Römer sind mit diesem Simeon befreundet. Der Quirin kann befehlen, die Bilder herzugeben. Erst war er streng mit uns. Überhaupt kommt dir der Name Simeon nicht simpel vor, man hört ihn hierzulande allerorts. Schleier, Schleier, Freund, erwidert Schittinaz. Ah, wenn der Römer uns die Bilder nimmt, muss er das siebenfach besiegeln, damit man es uns glaubt. Meine Ahnung wird nicht trügen, dass es anders kommt. Nur wie, das weiß ich nicht. Er lacht ein bisschen über sein kurioses Wort. Er war gewissenhaft, nicht streng. Und das, du liebe Zeit, das muss er sein. Dessen Bürde möchte ich nicht schleppen. An sich sieht er sehr menschenfreundlich aus. Mit der Strenge wollte er uns fangen. Das fiel mir später ein, als er durch diesen Simeon fast zutraulich geworden war. Die Römer haben in Judäa arg gehaust. Anderwärts soll's nicht so schlimm gewesen sein. Alles in allem können wir mit unserem heutigen Erfolg zufrieden sein, werden auch noch viel verkaufen. Denkst du? Zweifelt Mithrabosnai. Die Juden scheinen mir recht arm zu sein. Von den Römern, die Talente springen lassen können, sind nur wenige am Ort. und die Truppenbeutel haben meist ein großes Loch unten. Chitinats wehrt ab. Für das jetzt Verkaufte brauchen wir schon 5 Kamele. Der Quirin bestellt noch für den Cäsar. Mit 50 Kamellasten hätten wir gut abgeschnitten. Die bringen wir zusammen, ohne langes Hin und Her. Sie erwägen jede Einzelheit, kehren auch in einem Hofe ein, um viel zu sehen und noch mehr zu hören, was allgemein geredet wird.